Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Stilbruch. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Rechtsanwalt und den SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Arne Platzbecker. Ahoi Arne.
Moin Lars.
Lieber Arne, das bestimmte Thema in diesen Wochen im Büroalltag sind Telefonkonferenzen über Zoom, Skype, Teams und alles andere. Wie ist deine Sicht als Datenschutzbeauftragter und welche Gefahren lauern?
Oh ja, das ist natürlich wirklich ein heikles Thema und da gibt es auch genauso viele Meinungen, wie es, glaube ich, mittlerweile Anbieter gibt. Die Datenschutzbehörden hatten am Anfang ja erstmal von Zoom zum Beispiel dem jetzt wohl Marktführer abgeraten. Zoom hat dann ganz schnell nachgebessert, hat dann ganz viele auch eigene Datenschutzbestimmungen nachgebessert, hat den deutschen Markt auch dann auf Deutsch. Man kann Auftragsverarbeitungsverträge mittlerweile abschließen. Und es gibt mittlerweile Anleitungen, wie Zoom datenschutzgerecht genutzt werden kann. Also zurzeit würde ich mal sagen, kann man Zoom meines Erachtens nutzen, datenschutzkonform.
Welche Gefahren lauern denn insgesamt? Es ist ja auch immer ein bisschen ein Eingriff in die Privatsphäre. Also kommt natürlich darauf an, wo man sich hinsetzt. Aber man guckt so rein und sieht, was so im Wohnzimmer hängt, wie auch immer. Wie ist denn das mit dem Speichern von diesen Konferenzen? Das wird ja auch gerne gemacht, um eine Art Protokoll zu haben.
Ja, die Speicherung kann man machen, aber man muss dafür die Einwilligung aller Konferenzteilnehmer natürlich haben. Wenn man das nicht hat, dann ist die Speicherung illegal. Also das muss man sich vorher schon überlegen, ob man das möchte. Und man muss natürlich aufpassen, wer einem, das hat man ja gerade in so einem Fall gehabt, dass hinter jemanden eine Geliebte durchs Bild lief oder welche Sachen man auf dem Rechner oder auf dem Schreibtisch noch so liegen hat, was man alles so sehen kann. Da ist schon ein bisschen Vorsicht geboten, dass man dort nicht in eine heikle Situation gerät, weil man natürlich eine ganze Menge von seinem Privatleben mit preisgibt, aber man kann natürlich auch bei Zoom oder bei anderen Anbietern die Kamera ausschalten. Das ist natürlich auch möglich. Ja. Man muss es ja nicht, aber wenn es gespeichert werden soll, dann braucht man eine Einwilligung.
Wie hat sich denn deine Arbeit in den letzten Wochen geändert? Es wird ja sehr viel von Solidarität und so weiter gesprochen. Wird trotzdem viel geklagt und verklagt?
Nee, tatsächlich waren die ersten 4 Wochen im Lockdown komplett auch eine Ruhephase für uns als Anwälte, muss ich sagen. Das war völlig verrückt, wie die Leute mit einmal Konflikte, die sie sonst wahrscheinlich vor Gericht gelöst hätten oder durch eine Klage versucht haben, über eine menschliche Schiene zu lösen. Das hat sich leider schon wieder etwas gegeben. Also die Klagelaune, die Klagelust ist schon wieder zurückgekommen. Aber die ersten 4 Wochen war das wirklich so. So eine Besinnung auf sich selber und auch der Versuch, gerichtliche Streitigkeiten zu vermeiden und das eher auf eine persönliche Problemlösung zu machen. Und irgendwie waren auch alle vergleichsbereiter. Ich habe da wirklich, man müsste eine Versicherung anrufen und sagen, können Sie jetzt bitte schon mal für einen Verkehrsunfall das Geld überweisen, weil der ist in Kurzarbeit und so. Man hat dann ein bisschen das auch so gespielt natürlich und das kam innerhalb von einem Tag. War verrückt, muss ich sagen. Also da gab es schon eine ganz andere Art und Weise, heranzugehen an Fälle, an Rechtsstreitigkeiten. Und es war natürlich auch so, dass die Gerichte im Prinzip eine Pause hatten von 4 bis 6, 7, 8 Wochen. Das hat jetzt erst die letzten 3, 4 Wochen wieder angefangen, dass wir uns auch vor Gericht wiedersehen. Natürlich mit Mundschutz oder mit Plexiglas. Ich habe da schon ganz verschiedene Sachen erlebt. Also in Schwerin war ich letzte Woche, da gab es Plexiglasscheiben. In Lübeck, da musste man Mundschutz tragen. In Hamburg hat man Abstand mittlerweile von ungefähr 3 Metern beim Arbeitsgericht gehabt. Also das ist schon verrückt, wie auch unterschiedlich das alles so gehandhabt wird. Und ob man einen Zettel ausfüllen muss, in Lübeck musste ich den Zettel ausfüllen und so weiter. Das ist schon auch unter Datenschutzgesichtspunkten natürlich ein Megathema. Vielleicht, was ja so viele Gastronomen gerade beschäftigt, diese ganze Zettel. Wirtschaft, dass man jetzt nachweisen muss, wer als Gast bei einem war. Und ich kenne schon Leute, die haben dann Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten, die am Nachbartisch saßen und haben gesagt, du sahst so nett aus, ich habe mir den Zettel genommen und habe deine Nummer und kann ich dich jetzt, können wir uns mal treffen? Das habe ich jetzt schon auch gehört, dass sowas ist. Natürlich unter Datenschutzgesichtspunkten eine Katastrophe.
Durchaus. Genau das habe ich mich neulich auch gefragt, dass man da Handynummer und alles Mögliche irgendwie angibt und Adresse. Das ist ja schon auch eine Kombination, wo man sich im Grunde komplett nackig macht. Ne? Also aus deiner Sicht, was wäre denn da ein praktikables Verfahren? Also es gibt die offenen Listen, wo man sich einträgt, finde ich dann ganz schwierig. Und es gibt halt Zettel. Gibt es auch die Idee, keine Ahnung, dass man selber Visitenkarten abwirft, aber da ist dann die vielleicht meistens die Privatadresse nicht drauf, ne?
Genau, wobei ich finde, das reicht tatsächlich aus, wenn ich im Prinzip eine Telefonnummer gebe. In der Allgemeinverfügung, die ja für Hamburg jetzt gilt, im gastronomischen Bereich, da steht eben auch Adresse mit drin. Ich glaube, dass da ein bisschen zu weit geschossen wurde, weil das Gesundheitsamt würde ja auch nicht vorbeifahren am Anfang, sondern erstmal versuchen, telefonischen Kontakt aufzunehmen. Aus dem Grunde würde mir persönlich, wenn ich jetzt die Beratung dort machen würde, würde ich sagen, reicht mir die Telefonnummer aus. Aber das ist halt jetzt mal so verfügt worden. Ich finde die Rechtsgrundlage auch dort tatsächlich entweder eine Einwilligung, dass derjenige, der unterschreibt, im Endeffekt damit einwilligt in die Speicherung der Daten für 4 Wochen oder aber eben die Rechtsgrundlage, dass es eben durch die Allgemeinverfügung eine rechtliche Verpflichtung gibt. Ja, das ist tatsächlich auch für uns Juristen hoch umstritten und ganz schwierig. Und eigentlich müssten ja die ganzen Gastronomen noch riesen Datenschutzbestimmungen mit dazulegen, damit man sich erstmal informieren kann. Das passiert ja auch nicht. Also das ist wirklich zurzeit eine ganz komische Sache. Und ich hoffe, dass diese App bald kommt, dass Herr Spahn dort mal jetzt ein bisschen in die Puschen kommt und wir dann diese anonymisierte App kriegen, sodass wir das nicht mehr mit diesen Zetteln brauchen, sondern durch diese App eben eine Nachverfolgung der Kontakte erfolgen kann. Das wäre für meine Begriffe als Datenschützer die bessere Variante als das, was wir jetzt haben.
Du bist ja auch Datenschutzbeauftragter des FC St. Pauli. Da gibt es ja nun auch sehr viele Krisen zu überstehen, also nicht nur sportlich. Gut, letztes Wochenende haben wir gewonnen. Aber wie stehst du denn zum Thema Geisterspiele?
Also jetzt vielleicht unabhängig davon, dass ich für den FC St. Pauli auch den Datenschutz mache. Als Fußballfan freue ich mich und auch als Politiker, der ja in der Bürgerschaft sitzt, natürlich gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, solange mein Kind nicht in die Kita gehen kann, finde ich es unmöglich, dass Fußball gespielt wird. Ja, aber ich finde, gerade in der jetzigen Krise muss man das möglich machen, was möglich ist. Und wenn es die Bundesliga eben hinbekommt, so ein Gesundheitskonzept zu gestalten und das auch durchzuziehen, dann muss man es meines Erachtens möglich machen. Und man muss auch möglich machen, dass Restaurants eben wieder geöffnet werden. Man muss auch möglich machen, dass ein Fitnessstudio unter Hygienevoraussetzungen wieder geöffnet werden kann. Alles, was jetzt möglich ist, muss möglich gemacht werden, weil unsere Wirtschaft leidet brutal. Ich war heute früh in der Stadt, in der Europapassage, und ich muss wirklich sagen, ich bin schon unsicher, ob wir das so wieder hinbekommen, dass alle Einzelhändler und Gastronomen und so wieder die Umsätze und das Leben erfahren können, was sie vor der Krise hatten. Das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Deswegen bin ich wirklich, also setze ich mich dafür auch ein, dass wir das schaffen. Und deswegen bin ich für Geisterspiele. Ist natürlich nicht schön, aber es hilft den Verein.
Du hast gerade schon erwähnt, du bist Bürgerschaftsabgeordneter, bist im Februar in die Bürgerschaft gewählt worden, hast jetzt schon ein paar Sitzungen erlebt, die allerdings auch unter sehr besonderen Umständen abgelaufen sind. Erzähl mal.
Naja, es ist natürlich so, dass wir auch mit dem Abstand tagen. Wir haben nur die Hälfte, also knapp die Hälfte der Belegung im Endeffekt. Wir losen das oder wir entscheiden immer abwechselnd, wer jetzt von der SPD-Fraktion kommen kann. Die anderen Fraktionen machen das auch. Wir sitzen dort im Prinzip mit Abstand, mit Maske. Es gibt jetzt nicht so viele Pausen. Es ist auch so, dass man natürlich diese ganze Kommunikation in der Fraktion mit den anderen Fraktionen nicht so stattfindet, wie man das wahrscheinlich gewohnt war. Für mich ist ja die erste Legislaturperiode. Also es ist schon komisch. Die Ausschüsse tagen nicht. Nur wenige Ausschüsse gibt es im Moment. Die Koalitionsverhandlungen wurden im Prinzip verschoben. Das heißt, das richtige Arbeiten, so wie man jetzt irgendwie als neuer Abgeordneter wie ich loslegen will und so richtig irgendwie in den Startlöchern steht, das findet alles noch nicht statt. Und es ist schon komisch, da in so einem Raum zu sitzen mit 2 Meter Abstand zu den Kollegen. Und es ist schon beklemmt. Also muss ich wirklich sagen, das ist auch für mich wirklich ungewohnt. Und jetzt, ich hoffe mal, dass wir das wirklich bald überwinden können. Aber gut, die nächsten 6 bis 8 Monate bis zu einer Impfung werden wir das noch so machen müssen.
Muss ich mir das dann so vorstellen, dass ihr quasi fraktionskonform dann die gleichfarbigen Mundschutz tragt? Also nee, du in Rot und ja. Farid Müller in Grün oder?
Ja, es gibt natürlich Fraktionsmasken, die haben wir tatsächlich, aber nein, also jeder ist individuell, jeder hat eine individuelle Maske, bringt er sich mit und das ist jedem selbst überlassen, wie er da seinen Mund und seine Nase schützt. Aber klar, es ist eine komische Situation und ich wünschte mir, es wäre wirklich anders, aber wir werden damit noch ein bisschen leben müssen.
Du hast die Koalitionsverhandlungen gerade angesprochen, die jetzt mehrfach verschoben wurden, jetzt aber ja in vollem Gange sind. Wie viel kriegt man denn als, ich sag mal, normaler, einfacher Bürgerschaftsabgeordneter davon mit? Oder kriegst du das meiste Wissen auch nur aus der Zeitung?
Naja, wir haben natürlich Fraktionssitzungen. Wir haben, das muss ich schon sagen, eine ganze Menge. Also wir werden sehr gut informiert durch unsere Senatoren. Wir haben fast wöchentlich mit einzelnen Senatoren Telefonkonferenzen, also Zoom-Konferenzen, mit denen wir, wo wir uns über die ganze Corona-Situation und was jetzt alles so an Maßnahmen ansteht, unterhalten. Das läuft wirklich ganz hervorragend, muss ich sagen, zumindest in meiner Fraktion, so dass wir eigentlich sehr gut informiert sind, auch über die Koalitionsverhandlungen. Unser Fraktionsvorsitzender Dirk Kienchef macht dann immer am Anfang gleich ein Update, wie das in den Koalitionsverhandlungen läuft. Wenn wir Wünsche haben, oder ich jetzt als der Wahlkreisabgeordnete zum Beispiel auch für St. Pauli, hatte mich vehement dafür eingesetzt, dass dem ganzen Corona-Sparmaßnahmen nicht meine Schwimmhalle in der Budapester Straße zum Opfer fällt, weil da hatte ich mich ja sehr, sehr eingesetzt, war im Prinzip war ich mit Ideengeber, dass diese Schwimmhalle, die jetzt dort ist, neu gebaut wird, viel schöner gebaut wird, eben gleich mit dem FC St. Pauli ein neues Konzept entwickelt wird für eine Dreifeldhalle noch. Da hatten wir Geld vom Bund organisiert und das ist jetzt in den Koalitionsvertrag mit oder wird mit eingehen, das wird gebaut und solche Sachen, das bekommt man schon mit, da hat man auch Einfluss und da kann man sicher auch eine ganze Menge machen, so als kleiner Abgeordneter, der ich ja noch bin.
Jetzt hört man immer wieder auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, es wird alles so weitergehen, wir wollen unsere Ziele erreichen. Parallel wird unfassbar viel Steuern erlassen, beziehungsweise die werden nicht reinkommen. Es werden ganz viele Schutzschirme gebaut. Nur die Frage ist ja immer, worauf wollen wir denn jetzt am Ende verzichten? Was glaubst du, wo es tatsächlich, wo wir vielleicht alle aus der Komfortzone rausgelockt werden? Wo wird es möglicherweise Einschränkungen geben?
Ach Gott, ganz schwierig. Ehrlich, Lars, also das male ich mir im Moment noch gar nicht aus. Also, aber wir werden bestimmt Einsparungen vornehmen müssen. Ne? Wir haben natürlich gut gehaushaltet, sodass wir es vielleicht abfedern können. Das ist der große Wunsch. Aber ich glaube, bei Verkehrskonzepten, wobei wir haben jetzt ein Riesenprojekt an den Start gebracht für die verbesserte Radinfrastruktur in Hamburg. Das finde ich ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen, was auch den mein Kreis jetzt betrifft, den Bezirk Mitte, da ist ja die Fahrradsituation zum Beispiel Reeperbahn oder Simon von Utrechtstraße eine Katastrophe, das muss dringend in Angriff genommen werden. Also ich weiß es nicht, vielleicht Steuererhöhungen, mal gucken. Aber wie gesagt, ich hoffe immer noch, dass es irgendwie jetzt vielleicht doch schneller mit einem Aufschwung passiert. Aber als ich heute früh in der Oberpassage war, muss ich sagen, hatte ich so meine Zweifel.
Was gibt dir denn den Optimismus, dass wir das alle irgendwie hinkriegen? Also gerade St. Pauli ist ja ein Stadtteil, der sehr gerade von der Solidarität, aber auch von der Kreativität lebt. Ist das ein bisschen exemplarisch für auch alle anderen Stadtteile, glaubst du das?
Also ich finde schon, dass St. Pauli, wo ich ja selber lebe, seit 20 Jahren wirklich ein Stadtteil ist, der im Prinzip wie so ein Brennglas ganz Hamburg abdeckt, weil wir dort eben sowohl wir haben dort Wohnen, wir haben Verkehrsproblematiken, wir haben Tourismus, wir haben eigentlich alles, was in Hamburg so stattfindet, findet gerade auch auf St. Pauli statt und im Besonderen. Und ich glaube schon, dass Hamburg eine unglaublich kreative Stadt ist und eine unglaublich solidarische Stadt. Das haben wir gemerkt jetzt in der Corona-Krise, wie viele Leute Gutscheine gekauft haben, wie viele Leute andere Leute unterstützt haben und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir das mit dieser Solidarität und mit unserer Wirtschaft hinbekommen. Besser wahrscheinlich als viele andere Städte in unser Land, glaube ich, besser als viele andere Länder. Aber da wird viel von uns abverlangt werden, viel Solidarität, viel Kreativität. Und wir werden also gucken, wie wir den Einzelhandel retten können. Vielleicht wirklich durch Gutscheinlösungen, durch Gutscheine für die Gastronomie oder irgendwas anderes. Man muss sich da eine ganze Menge einfallen lassen. Ich meine, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also das muss auf alle Fälle passieren.
Wir hoffen sehr, dass dir die Fantasie auch nicht ausgeht, lieber Arne. Ich wünsche dir alles Gute, bleib munter und ahoi.
Danke, danke schön. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.